Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig.
Der Podcast wird gesponsert vom ACS Schweiz, Ihrem zuverlässigen Partner für alles rund ums Automobil. www.acs.ch.
Ja, das ist die Ausgabe vom 28. März 2025. Dominik Feusi und Markus Sommer, es ist, wie gesagt, der 28. März. Jetzt zuerst, wichtige Veranstaltung sind es Brüssel einfach, die Ausgabe in Basel. Dominik, um was geht's?
Ja, am 8. April, das ist schon gleich, müsst ihr euch sputen, treffen wir uns in Basel. Im historischen Küchlin-Varieté Steinervorstadt. Die Baslerinnen und Basler kennen das sicher. Die Türöffnung ist um 6 Uhr, Beginn um 6:30 Uhr. Für eine Live-Aufnahme von Bern einfach oder eben Brüssel einfach. Wir diskutieren mit dem bestinformiertesten Euro-Turbo von der ganzen Welt wahrscheinlich, nämlich mit dem Erik Nussbaumer, SP-Nationalrat aus dem Baselbiet und früherigen Nationalratspräsident, kommen hören. Seine Argumente sind immer gut dokumentiert. Wir werden wirklich viel erfahren auch. Wir probieren auch wirklich zu informieren. Die Serie, die dient auch dazu, mehr zu erfahren, was in diesen Verträgen, die noch niemand richtig gelesen hat, wirklich steht. Vielleicht erfahren wir auch, ob der Erik Nussbaumer vielleicht gleich einmal halblegal die Verträge gelesen hat.
Ja gut, das könnte ja sein bei seinen vielen Freunden, die er in Brüssel hat.
Genau.
Ich ihm doch einen kleinen Hinweis mal gegeben haben. Gut, wollen nichts unterstellen. Aber ich habe vorher betont, 28. März, das ist Ende Monat, am nächsten 1. April ist Amtsantritt vom neuen Bundesrat Martin Pfister. Und heute war die offizielle Schlüsselübergabe im Bundeshaus Ost, im VBS. Ja, Dominik, was gibt es da zu sagen?
Ja, ganz böse Zungen sagen ja eben, dass die Viola Amherd, Bundesrätin, obwohl sie formell noch am Montag ja noch im Amt wäre, dass sie bereits heute ins Wallis wird verschwinden und eigentlich sagt, ja, Martin Pfister, du übernimmst jetzt gerade sofort. Wissen wir nicht so genau, die Schlüsselübergabe ist so gegangen, wie sie so in den letzten Jahren üblich geworden ist. Man tut sich Geschenke überreichen. Es gibt ein wunderschönes Foto, wo man an verschiedenen Orten findet, wie sie sich gegenseitig Sachen geben. Also der Martin Pfister hat einen Fußball bekommen, einen Roboter, irgendeine abhörsichere Glasschatulle. Ich komme nicht recht raus, ob man dann dort rein muss kriechen. Und umgekehrt hat er, der VBS-Chefin, einen Zuckerkirsch gebracht und einen Fruchtsalat. Das finden wir doch gut. Dann hat sie ein bisschen Energie für im Wallis.
Genau, und das ist doch jetzt schon interessant. Irgendwie muss man vielleicht, wenn jetzt das nicht übertrieben, aber irgendwo muss ich sagen, die Geschenke von der Viola Amherd, ja, ein bisschen überzogen, oder? Also ein Roboter, wieso ein Roboter? Dann die Glasbox, hahaha, ha, ha. Achtung, Leaks! Sie hat immer Glitter unter Leaks, die sie ja teilweise wahrscheinlich selber gemacht hat. Das ist eine andere Geschichte. Und dann eben der Fußball zeigt ein bisschen, dass du recht gehst, oder? Du hast ja immer gesagt, sie tritt erst zurück, wenn die Europameisterschaft von den Frauen Fußballerinnen hinter sich gebracht worden ist. Aber nein, das hat sie dann gleich auch nicht mehr ausgehalten. Sie hat nicht mehr warten. 3-4 Monate hätte sie jetzt noch müssen warten. Hat sie keine Lust mehr gehabt. Aber immerhin, man merkt es eben, sie tut jetzt den Fußball schicken. Ist übrigens auch wieder, zeigt doch auch wieder, wie ernst sie das VBS genommen hat. Also beim VBS ist schon um ein S sehr wichtig gewesen. Der Sport, eben, das ist etwas eine Herzensangelegenheit gewesen, da die der Frauenfußball würde ich jetzt mal unterstellen, während andere Leute hätten vielleicht Martin Pfister so ein kleines Benzel geschickt oder ein Flugzeug, wo man kann rumfliegen kann. Oder einfach ein bisschen etwas, was auch noch mit dem Militär zu tun hat. Da ist also nichts gesehen bei den Geschenken. Und das andere, hast du darauf hingewiesen, oder? Der Martin Pfister zeigt sich wirklich als typischer Vertreter von der Mitte, nämlich der Fruchtsalat. Der Fruchtsalat besteht aus was für Früchten, Dominik?
Ja, offenbar aus Zuckerkrise. Und aus Walliser Aprikosen. Beides nicht saisonal, also ganz schlimm, ganz schlimm. Das müssen wahrscheinlich ist das der Fruchtsalat aus irgendwelchen gefrorenen.
Oh.
Genau. Und auftauten, oder dank der modernen Technik, gibt's auch im März Zuckerkrise und Walliser Aprikosen. Und das ist schon ein bisschen typisch, eben wie man immer probiert, es allen recht zu machen. Das ist so der alte CVP-Groove, der ja durchaus auch seinen Sinn macht in der Mitte vom Bundesrat als Einzelne.
Und das sind die Aprikosen, gell, die früher damals, wo die Wallis so noch wirklich Eier hatten, haben sie doch die einmal noch in Drohnen gerührt, um den Preis zu beeinflussen, wenn sie hässlich waren, über den Bundesrat, der zu wenig für die Aprikosen als Preis durchgesetzt hat. Dann haben Wallis so die Aprikosen in Drohnen gerührt. Wir hoffen, dass das nicht solche alte Aprikosen sind, die jetzt seit 40 Jahren eingefroren worden sind und jetzt zu der Viola Amherd gekommen sind. Nein, gut, wir wünschen dem neuen Bundesrat viel, viel Glück, viel Erfolg. Es geht um viel. Wir haben schon ein paar Mal darüber geredet, das VBS ist eine Baustelle, da muss man sehr viel machen, sehr viel Personalentscheid, ganz schnell fällen und dann aufrüsten, aufrüsten, aufrüsten. Das ist das Wichtigste, was der Martin Pfister muss machen.
Und Viola Amherd tun wir natürlich wirklich verabschieden, auch von Bern einfach. Wir haben uns etwa die mal um sie gekümmert in diesem Podcast. Wir haben sie diesbezüglich, ich habe sie schon fast gerne bekommen, weil sie immer gute Geschichten abgegeben hat aus ihrem Departement. Wir erinnern uns an die vierfarbige Unterwäsche für die Soldatinnen oder für die Dutzenden von Solarpanels auf Kasernen und die komplett fehlende Freude an der Sicherheitspolitik. Das wird sie bei uns in der Geschichte bleiben. Noch ein letzter Aspekt heute, dass sie hat auf eine Nachfrage vom Kollegen von der Weltwoche, hat sie also wirklich gesagt, servir et disparaître, also sie hat jetzt ihren Dienst geleistet, sie wird verschwinden, sie will sich also nicht mehr in der Politik dann äußern und sich einmischen. Und ich muss dir ehrlich sagen, Markus, ich hoffe, sie haltet sich an das, wenn sie dann wirklich einmal zurück im Brieg ist.
Wobei mir, ich muss es ehrlich sagen, ich bin da mittlerweile absolut schmerzfrei. Das ist ja früher noch so eine, eine Ehrensache gewesen, dass sich eben ein Bundesrat im Ruhestand nicht mehr äußern. Und jetzt ist das so durchbrochen worden. Alle äußern sich, Christoph Blocher sowieso, den hat man eigentlich gar nie abgewählt, mental zumindest. Dann aber auch der Kasper Villiger ist durchaus unterwegs, rund drei Fuß jedes Mal, wenn die AHV.
Doris, Diesel Doris.
Unterangeweiht ist. Ja, nein, Doris Leuthard, muss ich sagen, ist noch relativ zurückhaltend, oder? Also Micheline Galmirec hören wir häufiger, oder? Sie schreibt ja auch noch ab und zu und tut sich verlauten. Also irgendwo ist das durchbrochen. Irgendwo spielt es gar keine Rolle mehr. Und ich glaube, bei der Viola Amherd ist es gar nicht so, dass sie jetzt das als wahnsinnige Schwierigkeit empfindet, dass sie sich muss zurückhalten. Sie ist wahrscheinlich froh. Ich habe ihre, also muss schon sagen, eine tragische Politikerin auf eine Art jetzt zum Ende. Man hat das Gefühl, es hat ihr jetzt richtig abgelöscht. Also irgendwo, sie gibt das Departement so schnell wie möglich weg. Sie ist ja sehr schnell zurückgetreten. Der hat es richtig keine Freude mehr gemacht, was man irgendwie schon gemerkt hat. Und überhaupt Politik hat man den Eindruck, sie macht jetzt einen dicken, dicken Strich und will nichts mehr zu tun haben mit Politik. Sie wird wahrscheinlich auch nicht mehr Bern einfach hören, was wir sehr bedauern, selbstverständlich. Das können wir sehr bedauern. Aber sonst habe ich wirklich das Gefühl, die geht jetzt ins Wallis, die Aprikosen pflegen, die sie vielleicht hat im Garten. Je nachdem. Gut, wir wünschen der Viola Amherd alles Gute, viel, viel Glück, eine gute, gute Zeit im Wallis oder wo immer sie dann wohnen will. Nehmen wir an, es wird Wallis sein. In dem Sinn, ja, sie hat sich auf jeden Fall, das darf man immer sagen, bei einem Bundesrat, weil die Bundesräte arbeiten schon relativ viel. Mit Unterschied, gebe ich zu, aber sie hat sich sicher verdient gemacht um das Land. Gut, gehen wir zu einem anderen Thema. Du hast Bundeshausbriefing heute, wie immer. Am Freitag kommt das Bundeshausbriefing, 2:30 rausgekommen. Ja, was ist das wichtigste Thema? Wir haben es schon ein bisschen angesprochen. Es geht um die These oder den Anspruch, den der Claude Longchamp, ein linker Politologe, aber immerhin, gebracht hat, dass eigentlich die SVP könnte eigentlich gerade so gut 3 Sitze haben, je nachdem, wie sich das Parteiverhältnis entwickelt. Dominik, um was geht's?
Ja, ich habe ausgerechnet, oder, wie gross der Abstand von den Parteien ist auf einen nächsten Sitz. Und das ist noch interessant, oder? Also, wenn du es genau ausrechnest, 100% geteilt durch 7, kommst du auf 14,2%. Und dann siehst du, oder, der Abstand von der SVP auf den dritten Sitz, der beträgt im Moment 15%. Das tönt noch viel, oder? Aber der Abstand von der FDP zum Anspruch auf ihren zweiten Sitz, den sie haben, der beträgt 14,3%. Und der Abstand von der Mitte auf den zweiten Sitz, der beträgt 14,5%. Und wenn du das anschaust, dann bedeutet das ja, dass die SVP bei den Wahlen 2027 nur 0,8% müsste zulegen. Und die FDP würde gleich bleiben. Und schon ist rein rechnerisch ihr Anspruch grösser auf den dritten Sitz als der von der FDP auf ihren zweiten. Und bei der Mitte ist es ähnlich. Also sie muss nur um 0,3% zulegen. Die FDP würde in dem Szenario gleich bleiben. Dann hat sie rechnerisch mehr Anspruch auf den zweiten Sitz als die FDP. Bei der SP sieht es ein bisschen anders aus. muss man sagen, oder sie ist zwar auch 10,3% weg von ihrem Anspruch auf den zweiten Sitz. Und trotzdem, die SVP müsste 4,8% zulegen, damit sie können sagen, SP, ihr müsst euren zweiten Sitz uns geben. Und wenn man es so ein bisschen anschaut, oder, muss man schon sagen, da hat der Claude Lanchon halt einen Punkt. Die Verschiebungen, die nötig sind, damit man rein rechnerisch auf eine andere Bundesratsformel kommt, sie sind relativ klein. Und darum ist wirklich, die Wahlen 2027 sind entscheidend, insbesondere was die FDP macht, aber auch was die SVP macht. Wenn sie wirklich 1-2% zulegt, dann hat sie irgendwie sofort einmal einen Anspruch auf einen dritten Sitz, auf Kosten von wem auch immer.
Genau, nur wird das natürlich nicht passieren, solange nicht wenigstens eine zweite Bundesratspartei das Interesse hat, dass sie drei Sitze bekommt. Und da sehe ich zurzeit niemand, oder? Wieso auch, oder? Wieso soll die SP, das ist klar, das wollen die sowieso nicht, aber wieso soll das die Mitte wollen? Und die FDP natürlich sowieso nicht, das ist klar. Also von dem her, also muss sich schon massiv verschieben, dass die Parteien das Gefühl haben, jetzt ist einfach wirklich voll verbracht. Also halt es trotz allem für unrealistisch. Was aber doch interessant ist, ist halt, ich muss gleich sagen, ich bin bei beiden Parteien mittlerweile von der bürgerlichen Mitte ein bisschen pessimistisch, oder? Ich meine, bei der Mitte. Ja, nimmt mich jetzt schon ein Wunder. Wir reden jetzt bald über den neuen Präsidenten oder die neue Präsidentin. Ist heute auch noch ein Text in der Zürich Zeitung. Ein bisschen sehr spekulativ und so weiter. Also, ich muss ehrlich sagen, wenn das soll stimmen, dass da Zürcher Nationalrätin Barandun und Bürgi irgendwie das Gefühl haben, dass sie grosse Chance haben, da Präsident zu werden. Und wenn es dann noch wirklich so passieren, dann muss ich sagen, gute Nacht, Mitte. Also, dann sind sie ja, genau. Dann sind sie ja vor allem guten Geister verloren. Weil, also, Kanton Zürich ist jetzt einfach wirklich nicht eine Hochburg von der Mitte und wird es nie werden. Also ich muss jetzt ehrlich sagen, alle Leute, die ihre Strategie, ihre parteipolitische Strategie auf den Kanton Zürich, ich rede jetzt von der Mitte, anwenden oder abstützen, die sind nicht bei Trost. Wie siehst du das?
Ja, ich sehe es auch so. Also es wäre halt ziemlich sicher der Untergang von der Mitte. Profilierung von einer von diesen beiden Frauen, möglicherweise, aber es wäre der Untergang. Ich meine, es gibt immer noch die Partei ist ja immer noch grosse Theorie. Stimmt auch vom Urs Altermatt. Das ist eine Milieupartei. Die hat eigentlich nie ein Parteiprogramm gehabt. Man ist in dem Milieu gross geworden in der Innerschweiz, eben im Wallis, im Kanton Freiburg, durchaus auch im Jura oder so. Und in Zürich hat es ja auch das Milieu ein bisschen gegeben, aber es war immer ganz klein gewesen. Erinnere dich an grossen alten Nationalrat Baumberger oder Steinbein, bürgerlich. Aber ich glaube, der ist seit 25 Jahren nicht mehr im Parlament. Aber
ja, und Diaspora, oder? Diaspora im Kanton Zürich, die gibt es gar nicht
mehr. Die gibt es gar nicht mehr. Es ist keine Diaspora mehr.
Oder
es ist
eine Nachberechtigung. Das ist genau. Auch etwas, was man natürlich vergisst. Ich glaube, 1966 ist ja die katholische Kirche erst wirklich im Kanton Zürich anerkannt worden, wenn es mal recht ist. Oder? Und seither hat die EVP ein bisschen seine Existenzberechtigung verloren, weil irgendwo vorher ist es wirklich eben eine Partei gewesen von einer verfolgten Minderheit im Kanton Zürich, die da unter den Reformierten, außer in Dietikon, wo ja ursprünglich eine katholische Gemeinde war, aber sonst sind die nie nicht stark gewesen, oder? Also, sie sind stark geworden durch die Einwanderung von Katholiken, die sich durchaus noch als Katholiken gesehen haben. Aber jetzt, die meisten Katholiken im Kanton Zürich sind Mitglieder der römisch-katholischen Kirche, die eine NGO geworden ist. Das tut es nicht mehr so wahnsinnig prägen, dass man da wirklich.
Genau. Und darum eben die Partei, seit sie die historische Aufgabe von der Integration von der Katholiken in den Bundesstaat eigentlich erfüllt hat, sucht sie ja irgendwie einen Inhalt. Und sie schwadroniert eben zwischen mehr oder weniger sozialdemokratischem Kurs bis zu SVP-Kurs, oder durchaus im Oberwallis. Und es ist natürlich schon so, die Zürcher CVP oder Mitte, die heute, oder die sieht sich so als Gegengewicht zu diesen furchtbar schlimmen Oberwalliser CVPO, oder wie sie dort heisst, die Schwarzen und so, wo natürlich der Philipp Regi ein Exponent ist, wo möglicherweise, oder ich würde sogar sagen, der Favorit ist für die Präsidentschaft und wo auch das Charisma hätte, um die Partei zusammenzuheben und überhaupt sich zu überlegen, was soll man aus dieser Partei machen, wenn sie kein Programm hat und auch kein Milieu mehr, oder? Das ist die grosse Frage. Sie kann auf lokaler Ebene noch gut funktionieren, weil sie Leute hat auf lokaler Ebene, auch auf kantonaler Ebene. Ist sie stark, oder? Aber auf nationaler Ebene, wenn es um Medien, mediale Positionierung und so weiter geht, da haben wir halt schon nicht mehr viel gehört, ausser ein mehr oder weniger radikaler Linkskurs vom jetzigen Präsident, von Gerhard Pfister. Und dann muss ich sagen, ja gut, das braucht es über kurz oder lang nicht mehr. Ich hoffe immer noch, dass die Partei bürgerlich wird, sich zurückbesinnt an einen klassischen wirtschaftsliberalen, gesellschaftskonservativen Kurs. Aber die Hoffnung stirbt, glaube ich, irgendwann auch bei mir.
Ja, wobei eben, ich muss jetzt sagen, vielleicht müssen wir es auch eher neu definieren, regionalpolitisch, oder? Wenn Sie nämlich wirklich sich als regionalpolitische Heimat würden mehr noch definieren, dann könnten einfach alle die alten Stammländer lang noch haben, oder? Eben so, weil es ist natürlich im Klassischen, auch die Innerschweiz wäre ja eigentlich das Gebiet, wo man einfach schon aus lokalpolitischem Patriotismus könnte sagen, wir sind die Innerschweizer und die Innerschweizer sind halt die EVP oder Mitte. Das ist ja früher auch so gewesen. Das Milieu war ja nicht nur die Religion, sondern natürlich ganz klar der Sonderbund. Also es war auch eine Region, natürlich, wo sie extrem stark waren. Aber sich ausrichten, aber der Diaspora, muss ich ehrlich sagen, Kopfschuss. Es hat eigentlich schon angefangen mit den Fehlern, oder Fehler hat angefangen in diesen Kulturkantonen, oder Kulturkampfkantonen, St. Gallen, Aargau, Solothurn, wo dort schon die CVP meiner Meinung nach auch so ein bisschen Politik getrieben hat, wo in eine langfristig nichts gebracht hat, wo es auch schon stark nach links gegangen ist. Aber gut, ist eher ein Problem. Wenn ihr das Gefühl habt, dass ihr im Schlafwagen ins Parlament könnt fahren, wie das gewisse Zürcher Mitte-Vertreterinnen das Gefühl haben, dann sind ihr wahrscheinlich falsch gewickelt. Aber schlafen ist gut. Vielleicht nicht unbedingt im Schlafwagen. Würde ich nicht empfehlen, bin letztes Mal auf Wien gefahren. Katastrophal, muss ich sagen. Nachtzüge, das ist die dümmste Erfindung, die es gibt überhaupt. Völlig birnreich, aus dem 19. Jahrhundert. Niemand soll das machen, der bei Verstand ist. Aber was man sicher muss machen, ist gut schlafen. Und zum gut schlafen braucht man ein gutes Bett und eine gute Matratze. Hören ganz gut zu.
Der Powernap wird Ihnen präsentiert von Schlafwohl. Schlafwohl ist das Schweizer Bettenfachgeschäft mit den besten Preisen. Eine Beratung in einer der 12 Schlafwohl-Filialen lohnt sich auf jeden Fall. Mehr Infos auf schlafwohl.ch.
Ja gut, dann eine ähnliche Geschichte, die wir jetzt vorher besprochen haben bei der Mitte, kann man natürlich auch erzählen, wenn es um die Wirtschaftsverbände geht. Die Wirtschaftsverbände sind auch auf der Suche nach einem, wie soll ich sagen, nach einem neuen Profil. Also sie haben relativ viele Abstimmungen verloren, die Wirtschaftsverbände. Ich rede jetzt da vor allem von Economisys, Arbeitgeberverband, aber auch Gewerbeverband, Bauernverband nicht. Das muss man nicht mal betonen. Aber einfach die Wirtschaftsverbände haben alle ein bisschen Mühe. Ein längerer Text war diese Woche in der Zürich-Zeitung, nicht uninteressant. Dominik, wichtigste Erkenntnis.
Ja, nicht uninteressant, aber doch am Schluss lässt er mich ein bisschen ratlos zurück. Oder? Also der David von Plon und der Thomas Fuster schreiben in der NZZ, man tut bei Economisys, Arbeitgeberverband und Gewerbeverband hinter verschlossenen Türen um grundlegende Strukturreformen ringen. Aber dann alle, die man zitiert, sagen, nein, man macht nichts anderes. Es geht darum, um eine Forderung, die es schon seit, ich glaube, die gibt's wirklich schon fast seit der Gründung von Economisys, dass es eben ein Fehler ist, die Kampagnenorganisation, die damalige Wirtschaftsförderung und den Vorort zusammenzulegen in einer Organisation. Das müssen wir wieder trennen. Das höre ich wirklich eigentlich seit 20, 25 Jahren. Und das sind jetzt wirklich, wir dürfen das diskutieren. Aber die entscheidenden Leute, also zum Beispiel Monika Rühl, Direktorin von Economisys, sagen, nein, man möchte das nicht. Und dann fragt man sich am Schluss, ja, was ist jetzt? Machen wir es wirklich oder machen wir es nicht? Ich bin überzeugt, ich teile die Kritik. Ich glaube, das erste Mal hat der Gary Schwarz, der frühere Wirtschaftschef von der NZZ, geäussert, dass es einfach nicht passt. Eine Kampagnenorganisation, die voll hart Kampagne macht, mehr oder weniger das ganze Jahr. Und der Vorort, wo eben lobbyieren muss. Lobbying und Kampagne, das weiss ich aus eigener Erfahrung, das ist einfach nicht das Gleiche. Das passt nicht zusammen, weil bei der Kampagne musst du Leute hart angehen, auch richtig hart angehen. Und beim Lobbyieren musst du eigentlich eben mit allen nett sein. Und das passt nicht zusammen.
Genau, und es ist natürlich wahrscheinlich kein Zufall, wer sich da äußert. Das sind natürlich alles Leute, die Gegner sind. Warum sind es Gegner? Weil sie etwas verlieren. Ist klar, oder? Wenn jetzt zum Beispiel die Economisys die Kampagnenorganisation muss rausgehen und sie kommen da relativ viel Geld über, und für jede Kampagne kommen sie natürlich viel Geld über, dann gibt es auch viele Stellen, die aufgehoben werden und das hat man nicht so gerne als Direktorin wie Monika Rühl, da wird man im Prinzip natürlich sein Turf verteidigen. Das gleiche gilt für den Roland Müller, die sind natürlich gar nicht interessiert, das ist klar. Jetzt, ich weiss auch nicht, ob das sonst in den Kreisen vom Ausschuss vom Economiswiss und bei denen auf die kommt es ja darauf an, das ist eigentlich wie der Verwaltungsrat. Ist ja immer schon ein langes Thema. Habe ich jetzt schon tausendmal gehört und viele Leute auch aus Economiswiss, wenn sie eben die Manager sind oder die Unternehmer und nicht die Geschäftsleitung, dort hört man das häufig. Es wäre doch gut, wieder eine Kampagnenorganisation zu haben. Ja, und die schönen alten Zeiten von der Wirtschaftsförderung, das sind immer schöne Zeiten gewesen. Aber ich muss ehrlich sagen, ich glaube, es geht ja eher in die andere Richtung, dass man wahrscheinlich alles noch fusioniert und dass man am Schluss den Arbeitgeberverband und die Economiswiss zusammenlegt, weil die Unzufriedenheit in der Wirtschaft ist ja sehr gross. Das haben wir schon mal angesprochen. Ich kenne, eben, wie gesagt, ich kenne niemanden. Und die Leute, die mich fragen wollen, können sie jederzeit mich fragen. Das sind sehr bekannte Leute, die im Ausschuss auch sind und gar nicht mehr zufrieden sind mit der Economiswiss. Das ist schon lang, lang eine grosse Malaise. Und dass man da den Arbeitgeberverband gerade noch reinfusionieren will, halte ich für sehr wahrscheinlich. Ist übrigens da, was man ja ursprünglich hätte wollen machen. Wo man da die Economiswiss gegründet hat, hätte man ja auch den Arbeitgeberverband wollen damals integrieren. Und dann wäre ich am meisten dagegen gewesen, damals der Peter Hasler. Damals ein recht einflussreicher, rhetorisch sehr, sehr begabter, sonst teilweise unglaublich kompromissbereiter Direktor vom Arbeitgeberverband, der ist total dagegen gewesen. Und wer auch dagegen gewesen ist, jetzt muss ich aber sagen, das ist ein bisschen Spekulation, aber ich glaube, es stimmt eben, es ist der Christoph Blocher gewesen, wo dann, sagen wir, die Fusion auch verhindert hat mit einem Leak. Das ist nachher rausgegangen und deshalb ist dann das nicht gegangen. Aber ob es eine gute Idee gewesen wäre oder nicht, ich bin nicht so sicher, weil letztlich wäre es ja gut, ein bisschen Konkurrenz zu haben unter einem Verband, das sollte ja eher stärker machen. Aber aus der Sicht von der Wirtschaft, wo das muss zahlen, ist natürlich schon eine Frage. Müssen wir da gerade zwei Organisationen, die unfähig sind, zahlen oder tun wir gescheiter nur mal eine zahlen, die vielleicht dann ein bisschen besser wird? Das könnte ja sein.
Gut. Das ist so.
Gehen wir zum letzten Thema. Ja, Parkhaus Venedig. Parkhaus Venedig. Nein, Parkhaus Brieg. Eine unglaubliche Geschichte, was da in Brieg läuft.
Genau. In Brieg wird ein neues Spital gebaut. Das Parkhaus ist schon fertig. Und weil es in Brieg zu wenig Parkplätze hat, wie überall eigentlich, würde man das gerne brauchen. Das geht aber nicht und das ist wirklich eine skurrile Geschichte, weil es ist so gewesen, wo man das Spital nicht bauen wollte, hat es Einsprachen gegeben gegen den Bau. Und dann hat man aber gesagt, weil das Spital so wichtig ist, tut man diesen Einsprachen die aufschiebende Wirkung entziehen. Die Baubewilligung ist darum rechtsgültig. Aber weil das Verfahren noch läuft, ist die Baubewilligung nicht rechtskräftig. Das bedeutet jetzt, dass man zwar angefangen hat zu bauen und eben, wie gesagt, das Parkhaus ist fertig, man könnte es brauchen, aber man darf es nicht benutzen. Das ist komplett absurd. Und der Fall liegt beim Kantonsgericht in Sitten. Und wir haben schon mal bei Bern einfach darüber geredet, wie die Justiz komplett überlastet ist. Und das ist ja wirklich ein Problem, oder? Wenn du jahrelang, es ist jetzt da die Rede von 2 Jahren, wo das dort irgendwie bei dem Gericht liegt und man einfach keinen Entscheid hat, oder? Es geht auch da, wie in Zürich, um Schattenwurf, oder? Ich weiss nicht, wie ein Parkhaus kann Schattenwurf machen, aber das ist wahrscheinlich im Wallis speziell. Nein, und das ist wirklich ein Problem. Wir müssen einerseits müssen wir die ganzen Baureglemente entschlacken in den Kantonen, eine Hausaufgabe für die Bürgerlichen. Und auf der anderen Seite muss also die Justiz einfach schneller werden. Also die Leute, die bei der Justiz arbeiten, müssen halt vielleicht Überstunden machen und, oder dann, wenn sie dort sind, einfach mehr Fälle pro Minute erledigen, finde ich.
Ja, wobei eben, vielleicht kann Viola Amherd da helfen. Sie kommt zurück ins Wallis und könnte da mal Dampf machen. So wie sie ja Dampf gemacht hat bei unseren Drohnen, wo wir immer noch drauf warten aus Israel. Ich weiss nicht, wann haben wir die bestellt? Im 19. Jahrhundert.
Ja, der Uli.
Hat es gar noch nicht gegeben. Vielleicht haben wir sie noch bei den Osmanen bestellt. Und jetzt sind sie immer noch nicht da. Nein, also, ich weiss nicht. Es ist einfach eine Geschichte, die zeigt, so kann es nicht weitergehen. Ich meine, 4 Jahre. Unglaublich. Gut, gehen wir zu einem erfreulichen Thema. Es heiraten 2 sehr berühmte Leute. Der Jeff Bezos heiratet seine Frau oder seine noch nicht Frau, oder seine Freundin Lauren Sanchez. Und wo tun die heiraten? In Venedig. Dominik, was sind da die wichtigsten Erkenntnisse?
Ja, Venedig steht komplett Kopf. Also es sind alle Luxushotels ausgebucht, alle Taxi, also alle da Schifftaxi, die es gibt, sind ausgebucht. Man rechnet mit Millionen Einnahmen für die Stadt, weil wirklich Kreti und Pleti, also alles, was Rang und Namen hat, aus der Musik-, Schauspielindustrie und bis zum US-Präsident Donald Trump wird auf Venedig pilgern, der Bill Gates, der Leonardo DiCaprio, Oprah Winfrey. Das führt auch sicher auch zu Kontakt von Leuten, die sich im letzten Jahr, gerade auch im Rahmen von der Präsidentschaftswahlen, verabscheut haben. Ich glaube, Katy Perry hätte doch auswandern wollen, wenn der Donald Trump gewählt wird.
Ja, vielleicht wohnt sie schon in Venedig und genau. Muss gar nicht weit gehen. Nein, aber es stimmt, es ist wirklich bemerkenswert, was für Leute das dort gehen. Natürlich Donald Trump, denke ich, ist ja nur rein sicherheitspolitisch. Das ist ja ein absolut, das ist ein Nightmare für einen Geheimdienst. Sicherheitsdienst, müsst ihr euch mal vorstellen. Erstens in Venedig. Also meine Sicherheitsmache in Venedig, das ist so mühsam mit diesen blöden Kanälen, mit dem Wasser. Nein, ich meine, hey, das ist ein absoluter Albtraum. Denn das Zweite ist ja, ich meine, es ist noch ein fremdes Land und er ist gar nicht in einem offiziellen Status dort. Ich weiss gar nicht, das ist ein super Puff. Aber was du auch recht hast, eben, es kommen da Leute, die wirklich gesagt haben, der Donald Trump ist Faschist. Neue Mussolini, deshalb vielleicht Venedig passend. Neue Mussolini. Ich weiss nicht, ob es eine Schlägerei gibt, dort Oprah Winfrey nachher noch irgendwie den Trump abschlägt oder so, weil es ist schon wahnsinnig. Eben, das kommt praktisch. Die ganze Super-Super-Elite von Amerika kommt jetzt auf Venedig. Nimmt mich wunder, ob Giorgia Meloni überhaupt eingeladen ist oder ob die einfach von aussen darf zuschauen, hinter einem Fenster darf winken. Ich meine, hat schon ein bisschen etwas Imperialistisches, muss ich schon sagen, oder?
Und gleichzeitig, und gleichzeitig zeigt es, wie die Amerikaner halt Europa gern haben. Oder es ist schon oder verrückt.
Venedig,
ihre Sehnsuchtsort ist entweder Venedig oder auch die Schweiz, ich meine, oder? Oder andere Orte, Neapel, die Amalfi-Küste. Es ist wirklich am Schluss vom Tag. Ich weiss, du kennst mehr Amerikaner, aber sie träumen halt von Europa, weil sie wissen am Schluss schon, wo sie herkommen. Oder ich habe einen ganz guten Freund, der per Zufall Ende Mai in Brüssel ist und hat mir angerufen, sein grösster Traum sei am Feldschiessen von der Schweiz teilzunehmen. Und jetzt fliegt er zu mir auf Zürich und wir gehen auf Konolfingen das Feldschiessen schiessen.
Das ist vernünftig.
Am Schluss kommen sie von da.
Aber eben, wir müssen schon überlegen, was das für ein Aufwand ist, so eine riesen Hochzeit in Venedig mit diesen kleinen Gondeln. Ich habe noch gelesen, eben alle Wassertaxis sind schon ausgebucht. Ich weiß gar nicht, wie sie das mit den Touristen machen. Also wenn
die gibt's nicht mehr.
Willst du auf Venedig, kannst du gerade vergessen, ja. Weil alle Hotels sind ausgebucht. Dann eben, dann die Amerikaner, die Sicht, das ist Security Service wird das also dazu führen, Secret Service heisst, wird dazu führen, dass das alles gesperrt ist. Also, gut. Wir gratulieren.
Wir bleiben da.
In dem Sinn, dann einfach Adem. 28. März 2025. Markus Sommer und Dominik Feusi auf nebelspalter.ch. Könnt ihr uns abonnieren auf nebelspalter.ch. Das ist die beste Art, die Art von Journalismus zu unterstützen. Zweitens, könnt ihr euch nie entschuldigen, wenn ihr nicht in Venedig heiraten habt. Kann nicht jeder haben. In dem Sinn, macht's gut. Schönes Wochenende. Bis nächsten Montag. Live aus Aarau, sehr wichtig, live aus Aarau. Kommt, hat immer Platz, wir machen Platz. Kommt, das wird interessant, mit Andreas Glarner. Und macht's gut, bis bald.
Das war Bern einfach.
Der Podcast wird gesponsert vom ACS Schweiz, Ihrem zuverlässigen Partner für alles rund ums Automobil. www.acs.ch